Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Seit Monaten sind die Preise in Europa nur gestiegen. Einige vermuten, sie könnten jetzt den höchsten Punkt überschritten haben. Die Arbeitslosigkeit bleibt weiterhin ziemlich niedrig in Deutschland. Zugleich fehlen Fachkräfte. Reicht das, was die Regierung jetzt politisch auf den Weg bringt, um neue ins Land zu holen? Ist es das, was die Unternehmen brauchen? Und damit gehen wir erstmal geistig nach Frankfurt an die Börse zu Claudia Werle. Frau Werle, Sie beobachten heute dort für uns die Börse. Welche Signale kommen dort vom DAX?
Abwarten ist angesagt. Viele wollen sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Von Konjunkturseite kommen zwar immer wieder gute Nachrichten. Auch Unternehmen berichten davon, dass die Geschäfte gut laufen, die Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken. Aber dann gibt's doch immer wieder einen Dämpfer. Der kommt in diesen Tagen aus China. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen gibt es immer wieder Lockdowns in großem Stil. Ja, die Bevölkerung fängt an, dagegen zu protestieren. Die Regierung bleibt bei ihrem harten Kurs über weite Strecken hin zumindest. Und das alles eben vor dem Hintergrund, dass China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Viele Anleger also hin und her gerissen. Das sehen wir auch beim DAX. Drei Schritte vor, zwei zurück. Heute legt er zu um 0,5% auf jetzt 14.420 Punkte. Es ist übrigens der letzte Handelstag im November. Und wenn wir die Entwicklung im November anschauen, dann hat der DAX wirklich deutlich, deutlich zugelegt.
Das dominierende Thema habe ich ja gerade schon angeschnitten, ist heute wieder die Inflation. Gestern haben wir die Daten über die Inflation in Deutschland bekommen, heute die Daten aus dem Euroraum. Und da kommt beide Male die gleiche glatte Zahl raus, 10% stehen da. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn es erstmal nach viel klingt.
Das klingt nicht nur viel, das ist auch viel. Aber, und das ist die gute Nachricht, der ungebremste Anstieg der Inflation in der Eurozone scheint gestoppt, vorerst zumindest. Ulrich Kater sitzt neben mir, der Chefvolkswirt der DK Bank. Herr Kater, was sind denn die Gründe?
Naja, es ist die Beruhigung bei den Energiepreisen, wobei diese Beruhigung noch auf der Verbraucherpreisebene noch nicht richtig angekommen ist. Da wird ja noch weiter überwälzt, da steht auch noch einiges bevor. Deswegen sind es auch nicht ausschließlich die Gründe, sondern wir haben auch eine Beruhigung bei dem ursprünglichen Beginn dieser Inflation. Der war eben nicht in den Energiepreisen, sondern der war bei den Vorprodukten auf der weltweiten Lieferkettenebene, die in Corona-Zeiten ja nicht funktionierte und die schon im Herbst letzten Jahres die Preise nach oben getrieben haben. Jetzt normalisiert sich das wirtschaftliche Geschehen weltweit und Vorprodukte in den internationalen Lieferketten sind jetzt wieder deutlich günstiger geworden. Das zeigt sich jetzt schon in den Preisen.
Sehen wir da eine Trendwende?
Das ist sicherlich vom ursprünglichen Anlass dieser Inflation, die Überstimulierung der Wirtschaften in Corona-Zeiten. Diese Phase ist vorbei. Die Frage ist, ob jetzt Zweitrundeneffekte über die Lohnentwicklung angestoßen werden. Und deswegen sind wir bei den höchsten Inflationsraten sicherlich über den Berg, aber beim ganzen Inflationsproblem eben noch nicht. Das sind wir erst, wenn die Inflationsraten wirklich wieder Richtung 2% runtergehen. Und das ist noch ein langer Weg.
Wenn wir uns die Entwicklung in einzelnen Ländern anschauen, es gibt sehr, sehr große Unterschiede. In den baltischen Staaten beispielsweise gibt es Inflationsraten von mehr als 20%. In Spanien sind es nur 6,6%. Wie kommt es zu diesen großen Unterschieden?
Das hat mit der Wirtschaftsstruktur zu tun. Die baltischen Länder sind sehr, sehr kleine Länder mit riesengroßen Außenhandelsquoten. Das heißt, die haben die hohen Vorproduktepreise voll mitbekommen. Sie sind außerdem extrem abhängig vom russischen Erdgas. Das heißt also, sie sind von allen Inflationseffekten eben sehr, sehr stark im Fokus. In Spanien sind beide Effekte viel geringer, ein viel geringerer Industrieanteil, viel höhere Bedeutung des Tourismus und auch eine andere Energieversorgung. Und das erklärt die Inflationsunterschiede in Deutschland, zumindest in Europa, zum großen Teil.
Auch was die Inflationsentwicklung angeht, gibt es große Unterschiede. Hat da die eine Regierung bessere Konzepte als die andere?
Es gibt vor allen Dingen unterschiedliche Konzepte. Wir haben mittlerweile so viele unterschiedliche Gegenmaßnahmen gegen den Energiepreisanstieg in allen Ländern, teilweise sogar in Regionen, Gaspreisbremsen, Deckel, sonstige kleinere und befristete Aktionen, dass die Preisstatistik vollkommen durcheinander gerät dabei. Und das erklärt dann den anderen Teil dieser Unterschiede, also eine sehr, sehr ausgeprägter Flickenteppich an ökonomischen Maßnahmen. Man kann jetzt, beziehungsweise ist auch noch viel zu früh, zu sagen, dass es da irgendwelche Patentrezepte gäbe. Gegen einen solchen plötzlichen Energiepreisanstieg kann man sich zumindest nach makroökonomischer Logik auch gar nicht helfen, gar nicht entziehen. Da gibt es gar keine Patentrezepte.
Schwierig wird das auch für die Europäische Zentralbank, die sich Mitte Dezember wieder zusammensetzt und über den künftigen Kurs entscheidet. Wie kann es überhaupt gelingen, angesichts dieser riesigen Unterschiede da gute Lösungen zu finden?
Ja, für die Notenbank gibt es da, muss man schon sagen, Gott sei Dank, nur einen einzigen Wert. Das ist der europäische Durchschnitt, wie er eben heute gemeldet worden ist, mit 10% viel zu hoch. Im nächsten Jahr wird nicht mehr so sehr das, was im Monat gemeldet wird, das wichtigste Datum für die Notenbank sein, sondern eher ein Teil der Inflation, den wir Kerninflation nennen, der von Energiepreisen befreit ist und der sozusagen das Grundproblem oder das Kernproblem des Inflationsthemas darstellt, nämlich die Inflation, die sich in der Breite der Wirtschaft aufhält und die auch durch Lohnforderungen immer weiter am Leben gehalten wird. Diese sogenannte Kernrate, also ein Teil der Inflationsrate, das wird für die Notenbank EZB im nächsten Jahr die wichtigste Variable werden, um zu wissen, wie geht's weiter mit der Inflationsbekämpfung.
Ganz kurz zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wo sind die Stärken Europas?
Europa hat eine unglaubliche Tradition, einen unglaublichen Know-how, politische Stabilität, gewachsene Industriesektoren. Und Europa muss sehen, dass es diese Vorteile durch den Strukturwandel in der Weltwirtschaft durchbringt.
Sagt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Danke Ihnen. Ja, da kommen wir vom ganz Großen aufs etwas Kleinere. Es gab heute noch eine Meldung aus der Modebranche, dass die ganze Industrie auf einen globalen Abschwung zusteuere. Wie kommt's?
Ja, der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation, gestörte Lieferketten, das alles stellt die gesamte Modebranche vor große Herausforderungen. Zum einen ist das Produzieren sehr, sehr schwierig geworden. Zum anderen haben aber auch viele Kunden einfach weniger Geld in der Tasche und überlegen es sich zweimal, eine neue Jacke oder neue Schuhe zu kaufen. Im Luxussegment, da läuft es noch ganz gut, auch weil es viele wohlhabende Konsumenten, vor allem aus den USA und aus dem Nahen Osten, gibt, die kräftig einkaufen. Aber ja, die Hersteller, die stehen vor großen Herausforderungen. Das gilt für den stationären Einzelhandel genauso wie für Unternehmen, die ihre Waren vor allem online verkaufen. Jüngst kamen ja beispielsweise Meldungen, dass die schwedische Modekette H&M Stellen streichen will, einfach um die Kosten besser in den Griff zu bekommen. Und was momentan auch noch auffällt, Secondhand, das ist salonfähig geworden.
Ganz zum Schluss, Frau Werle, der Euro, der wird heute etwas stärker.
Der kostet 1,0358 $, die Umlaufrendite bei 1,92% und die Feinunze Gold kostet $1,760,87.
Claudia Werle war das in Frankfurt, danke. US-Präsident Joe Biden trimmt seine Wirtschaft auf ökologisch. Er hat ein riesiges, wirklich ein sehr großes Förderprogramm aufgelegt, mit dem er dafür sorgen will, dass die modernen Industriearbeitsplätze der Zukunft, dass die in den USA entstehen und nicht in China und auch nicht unbedingt in Europa. Selbst der deutsche Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck, der sich bislang eher zurückgehalten hat, hat gestern gesagt, da müsse Europa gegenhalten. Noch schärfer urteilt der französische Präsident Emmanuel Macron und der ist ja heute zum Staatsbesuch bei Biden angereist. Also, die USA rufen die grüne industrielle Revolution aus und Europa applaudiert nicht, sondern hat ein Problem mit diesem Gesetz. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel. Peter, was ist das Problem?
Naja, bei Licht betrachtet hat Brüssel gleich mehrere Probleme mit dieser Sache. Da ist zum einen die schiere Größe dieses amerikanischen Politikprogramms. Es wird auf etwa gute 400 Milliarden US-Dollar taxiert. Dann gibt es ein Problem auf europäischer Seite mit der Geschwindigkeit, die sich da ergibt. Denn die USA arbeiten mit Steuergutschriften. Das heißt, jeder, der da jetzt tätig wird im Sinne des Gesetzes, hat sofort einen großen Vorteil. Hier hingegen arbeitet man mit Subventionen auf europäischer Seite, beispielsweise um den Aufbau erneuerbarer Energien zu fördern. Das wirkt eher langfristig. Das heißt, die USA sind da sehr schnell bei dem, was sie tun. Dann gibt es ein Problem mit den derzeitigen Rahmenbedingungen. Es gibt extreme Unterschiede bei den Energiekosten. Energie kostet in den USA 10-mal weniger als derzeit in Europa. Und da gibt es jetzt eben, angelockt durch diese Subventionen, die Furcht in Europa, dass Unternehmen hier in Europa reiß ausnehmen und ihre Produktionsstätten in den USA aufbauen. Und dann ist da die ärgerlichste Komponente für die Europäer, das größte Problem, die Buy American-Komponente. Bestimmte Steuergutschriften gibt es in den USA nur, wenn die produzierten Güter in bestimmtem Umfang auch tatsächlich in den USA hergestellt werden. Und darin erkennt Europa blanken Protektionismus. Zum Beispiel bei der Autoindustrie, wo die Steuergutschriften für Autos gekoppelt sind daran, dass die Batterien in einem bestimmten Umfang in den USA selbst hergestellt werden müssen. Nun kann man allerdings darauf verweisen, dass die EU ja schon ganz ähnliche Subventionsprogramme aufgelegt hat, wie es die USA jetzt tun, beispielsweise für den Aufbau von Chipfabriken in den USA, in der Europäischen Union, für den Aufbau einer neuen Batterieproduktion in der Europäischen Union, für den Ausbau der erneuerbaren Industrien. Aber wie gesagt, das läuft systematisch etwas anders, über Subventionen, nicht über Steuergutschriften. Vor allem aber, die EU hat sich immer dabei zum Freihandel bekannt und hat Unternehmen aus Drittstaaten dabei nicht diskriminiert. Um ein Beispiel zu nennen, auch Tesla kann seine Autos mit in Deutschland gewährten Subventionen verkaufen. Die Rabatte für E-Autos gibt es in Deutschland eben nicht nur für deutsche oder europäische Autos, sondern für alle Elektroautos.
Ja, man spürt schon, wie kompliziert das morgen werden könnte, wenn Macron dann die Gelegenheit hat, mit Biden zu reden. Er hat sich ja jetzt schon relativ weit aus dem Fenster gelegt und gesagt, ja, da muss die EU solche Industrien halt auch stärker unterstützen. So eine Art, ja, Buy European Konter. Steht er damit allein oder wird es in Brüssel mitgetragen?
Also das sind ja sehr unterschiedliche Dinge, die du da ansprichst. Ich habe ja gerade erklärt, dass die EU ihre Industrie schon sehr ähnlich fördert, auch in einem nicht ganz unähnlichen Umfang, wenn man mal alles zusammenrechnet, vom Wiederaufbaufonds bis hin zu den Staatssubventionsregelungen beim Aufbau erneuerbarer Energien. Trotzdem gibt es nun viele Stimmen, die sagen, da müssen wir noch nachjustieren, soll heißen, da müssen wir noch mehr öffentliches Geld für die Industrie locker machen. Da gibt es schon fast einen Konsens, dass das so sein will. Aber dann endet da auch schon die Übereinstimmung und dann geht es um Fragen wie, in welchem Umfang muss da eigentlich nachjustiert werden und woher soll das Geld kommen? Wie bisher weitgehend aus nationalen Subventionstöpfen. Aber was macht man dann mit den Ländern, die sich das einfach nicht leisten können? Ärmere EU-Länder, soll es einen gemeinsamen europäischen Topf geben für solche Förderungen? Und soll der sich speisen aus bestehenden Fonds? Oder soll es gar ein neues schuldenfinanziertes EU-Programm geben, wie es Thierry Breton, der EU-Kommissar, schon angedeutet hat? Da gibt es also enorme Meinungsunterschiede, eine enorme Diskursbreite. Und etwas ganz anderes ist nochmal die Idee eines Buy European Acts, den ja Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, vorgeschlagen hat. Da sind die Abwehrreaktionen hier in Brüssel viel heftiger. Zum einen, weil den USA mit diesem Buy American Act ein Bruch der WTO-Regeln vorgeworfen wird. Und wenn man nun vor der WTO dagegen klagen will, dann scheint es mir nicht klug, ganz ähnliche Verstöße gegen das WTO-Recht auch zu begehen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen muss man sagen, ein Buy European Act würde ja auch andere Handelspartner treffen, etwa Japan, etwa Südkorea. Und das will man nun eigentlich gar nicht. Das lässt sich eigentlich nur schwer rechtfertigen.
Das ist kompliziert. Nimmt man denn in Brüssel irgendwie das Wort Handelskrieg in den Mund?
Ja, aber dann eher als etwas, das unbedingt vermieden werden muss. Und genau deshalb gibt es so eine große Skepsis gegenüber einem Buy European Act, von dem Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, ja noch gar nicht gesagt hat, wie so ein Gesetz denn genau ausgestaltet sein soll. Also da hat man hier in Brüssel ein wenig den Eindruck, dass die schon immer für, na sagen wir mal, restriktiv gehandhabten Freihandel waren, diese olle Kamelle jetzt wieder aus der Kiste ziehen und wieder eine schnittige Schlagzeile gestalten, ohne zu sagen, was ihnen genau davor schwebt.
Aber wenn es schlecht läuft, dann könnte es so eine Art Subventionswettlauf werden, oder?
Ja, auch diese Gefahr wird in Brüssel durchaus gesehen. Aus Kreisen der EU-Kommission hört man beispielsweise aber auch, dass man nun zuerst einmal genau evaluieren muss, welche Industrien in der Europäischen Union von diesem US-Gesetz in welchem Umfang genau betroffen sind. Also nochmal ein Beispiel. Diese Steuergutschriften für den Kauf von E-Autos in den USA, die gibt es beispielsweise nur für Autos, die weniger als 50.000 Dollar kosten. Und das heißt im Umkehrschluss, dass zum Beispiel nur die wenigsten der in Deutschland produzierten Elektroautos darunter fallen dürften, weil die einfach viel teurer sind als 50.000 Dollar. Soll heißen, die Kommission macht darauf aufmerksam, dass der Ruf nach jeder einzelnen zusätzlichen Subvention jetzt sehr genau geprüft werden muss. Aber auch dort hat man erkannt, dass vor allem die hohen Energiekosten in der Europäischen Union im Moment zu einem Push-Faktor werden können. Energiekosten können Investitionsentscheidungen beeinflussen und zu einer Abwanderung von Unternehmen in die USA führen. Und da sagt man dann beispielsweise in der Kommission, dass man in diesem Punkt das Beihilferegime in der Europäischen Union nochmal genau unter die Lupe nehmen muss, damit man gegebenenfalls die Unternehmen so lange besser bei den Energiekosten unterstützen kann, bis die Energiewende dann wirklich für ausreichend gesunkene Energiepreise geführt hat.
Peter, danke. Ja, Peter Kapern war das. Und von Brüssel wieder zurück hierher. Wirtschaftskrise ja, aber wenig Arbeitslose. Diese interessante Kombination, die haben wir schon ziemlich lange hier. Im Vergleich zum Oktober sind jetzt erneut 8.000 Menschen weniger arbeitslos. Aber trotzdem hat sich was verändert. Anders als in den vielen Monaten zuvor spricht die Bundesagentur nicht mehr von einem robusten Arbeitsmarkt. Jetzt ist er nur noch stabil. Wolfram Welzer.
Stabil heißt dabei, die Quote lag im November unvermindert bei 5,3%. Angespannt heißt, zum Beispiel, im Vorjahresvergleich waren 117.000 Menschen mehr arbeitslos, wie BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach berichtete.
Hier zeigen sich die Auswirkungen wirtschaftlichen Abschwächungen. Arbeitslose finden etwas schwieriger eine neue Stelle. Allerdings Entlassungen im großen Umfang sehen wir auch nicht.
Wie in der Corona-Krise hilft Kurzarbeit gegen die drohende Arbeitslosigkeit.
Wir sehen da, dass rund 2/3 der Anzeigen aus dem verarbeitenden Gewerbe kommt. Das heißt, da ist kein Corona-Effekt mehr drin. Das ist eher Transformation und aktuelle Herausforderungen der Industrie. Wir liegen aktuell bei ungefähr 157.000 Beschäftigten, die konjunkturelles Kurzarbeitgeld bezogen haben. Das ist doppelt so viel wie im Vormonat und daher schon sichtbar.
Und was in der angespannten Lage auch hilft, sind Sprach- und Integrationskurse, Weiterbildungen und andere Fördermaßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter. Sie kommen nicht nur den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern zugute, sondern auch anderen Arbeitslosen, die ungelernt oder nicht passend qualifiziert sind. Diese Menschen gelten offiziell nicht als arbeitslos, sondern als unterbeschäftigt, so wie auch die zum Zähltag Mitte November vorübergehend nicht arbeitsfähigen. Weshalb die Unterbeschäftigung deutschlandweit mit knapp 3,3 Millionen Menschen deutlich über der Arbeitslosigkeit mit gut 2,4 Millionen liegt. Angespannt aber auch die Lage auf der anderen Seite des Arbeitsmarkts, nämlich bei den benötigten Fachkräften, so BA-Vorstand Terzenbach.
Wir sind eines der ältesten Länder der Welt und die Arbeitsbevölkerung wird bis 2035 insgesamt 7 Millionen Menschen kleiner in Deutschland. Die Erwerbsbevölkerung nimmt deutlichst ab und wir bräuchten jährlich eine Nettozuwanderung von knapp 400.000 Menschen, dafür, dass wir dieses Niveau überhaupt erhalten können. Da ist noch kein Beschäftigungswachstum drin.
Und da sind wir schon mitten im nächsten Thema. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat heute gesagt, man werde alle Register ziehen, um gefragte Fachkräfte ins Land zu holen. Ein bisschen nach kanadischem Vorbild. Was sagen eigentlich Unternehmen zu dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das das Bundeskabinett heute beschlossen hat? Micha Erhardt.
Im Grunde sind sich die meisten Wirtschafts- und Unternehmensverbände einig. Die Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, um einfacher qualifizierte Menschen aus dem Ausland für den hiesigen Arbeitsmarkt zu gewinnen, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, das Gesetz enthält eine ganze Reihe wichtiger Verbesserungen, sowohl bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen, aber auch der Möglichkeit, ohne anerkannten Abschluss nach Deutschland zu kommen. Wir haben ansonsten auch beim Thema Ausbildung eine Verbesserung,
sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK, Achim Gerks. Die Novelle sieht unter anderem vor, dass potenzielle Arbeitskräfte in Mangelberufen künftig auch ohne Jobnachweise wie Berufs- oder Ausbildungszeugnis nach Deutschland einreisen dürfen, wenn sie Berufserfahrung haben. Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang auch ein Punktesystem nach dem Vorbild Kanadas. So könnten etwa besonders qualifizierte Fachkräfte zur Jobsuche einreisen, selbst wenn sie noch keine feste Arbeitsplatzzusage hierzulande haben. Darüber hinaus sollen ausländische Berufsabschlüsse künftig einfacher anerkannt werden. Der DIHK fordert zudem eine schnellere und effizientere Verwaltung in den zuständigen Behörden. Achim Derks.
Bislang sind die Wartezeiten in den Konsulaten viel zu lang und bislang gibt es auch zu große Unstimmigkeiten oftmals zwischen den beteiligten Behörden. Wenn wir das hinbekommen, dann würden viele Unternehmen in Deutschland gerne auf Fachkräfte aus dem Ausland zugreifen. Und das ist angesichts des immer weiter wachsenden Fachkräftemangels dringend erforderlich.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gilt seit Frühjahr 2020. Es sollte bereits die Zuwanderung fachlich qualifizierter Menschen aus dem außereuropäischen Ausland erleichtern. Allerdings waren nach Ansicht der Wirtschaftsverbände die Hürden für Zuwanderung von Fachkräften auch mit dem Gesetz noch zu hoch. Ein Dorn im Auge sind dem DIHK ebenso wie dem Zentralverband Deutsches Baugewerbe vorgesehene Gehaltsuntergrenzen, besonders für einfache Arbeitskräfte aus dem Ausland. Heribert Jöris, Geschäftsführer des Bauwirtschaftsverbandes.
Wir brauchen dort klarere Regelungen für die Zuwanderung auch von einfachen Arbeitskräften, also nicht nur von Fachkräften, ohne große Qualifikationserforderungen. Hier weist das Papier an einigen Stellen Gehaltsschwellen auf, die für diese Tätigkeiten deutlich zu hoch sind.
Solche Forderungen stoßen bei Gewerkschaften naturgemäß auf wenig Gegenliebe.
Als DGB fordern wir schon lange, dass Menschen, die zu uns zum Arbeiten kommen, nicht automatisch in prekärer und ausbeuterischer Arbeit landen. Und da werden wir als Gewerkschaften dranbleiben, das wollen wir sehen, dass Menschen, die zu uns zum Arbeiten kommen, tatsächlich gut beraten werden, dass sie die Chance haben, in tarifgebundene gute Arbeitsverhältnisse zu kommen.
Sagt Anja Piel, Mitglied des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die GewerkschafterInnen fordern auch, mit der Novelle des Einwanderungsgesetzes vorhandene Nachteile insbesondere für weibliche Arbeitskräfte aus dem Ausland zu beseitigen.
Auch die Zeitungen beschäftigen sich heute wieder sehr viel damit, dass die Inflation bei 10% liegt in Deutschland und dann auch in Europa im Durchschnitt. Die Frankfurter Allgemeine führt aus.
Im Moment stammt der Inflationsrückgang vor allem, wenn auch nicht nur, von den Energiepreisen, die zu starken Schwankungen in beide Richtungen neigen. Nicht nur beim Gaspreis ist noch reichlich unklar, wie das auf Dauer weitergeht. Die Bundesbank hatte zumindest für die nächsten Monate noch zweistellige Inflationsraten in Aussicht gestellt. Bis dagegen die Zinserhöhungen der EZB spürbare Auswirkungen auf die Inflationsraten zeigen, dürfte es nach Einschätzung der meisten Ökonomen noch einige Zeit dauern. Die Notenbank sollte in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation jetzt keinesfalls zu früh nachlassen. Auch die Wirtschaftswoche mahnt die Europäische Zentralbank. All jene Notenbanker in der EZB, die den aktuellen Zinserhöhungszyklus lieber heute als morgen beenden möchten, sollten sich die Daten zur Entwicklung der Geldmenge anschauen. Deren Wachstumsrate hat sich zuletzt zwar entschleunigt, doch befindet sich quasi als Altlast aus der Geldflut, die die EZB in der Pandemie losgetreten hat, noch immer viel zu viel Geld im Umlauf. Gemessen an der zur preisstabilen Finanzierung der Gütermenge benötigten Geldmenge zirkuliert etwa 20% zu viel Geld in der Währungsunion. Das Inflationspotenzial für die nächsten Monate und Jahre ist daher hoch. Das Handelsblatt wagt in seiner Online-Ausgabe einen Ausblick. 2023 wird das Jahr des Umbruchs. Nach allem, was absehbar ist, werden wir dann eine Rezession sehen, aber auch ein spürbares Abklingen der Preisdynamik und eine zumindest wieder vorsichtigere Geldpolitik. Die Risiken jedenfalls bleiben hoch. Und die größte Gefahr, nicht nur für die Märkte, geht nach wie vor vom Ukraine-Krieg aus. Die Frankfurter Rundschau geht ein auf Twitter-Eigentümer Elon Musk, der den Apple-Konzern wegen dessen Marktmacht angreift. Jetzt will Apple die Werbung auf Twitter massiv zurückfahren. Viele andere Unternehmen tun das auch, weil just Musk gerade die Reputation der Plattform massiv beschädigt. Dies führt zu einer Frage, warum inszeniert das vermeintliche Wunderkind dieses Scharmützel in aller Öffentlichkeit? Sein übergroßes Ego dürfte ein Faktor sein. Doch die Attacken zeigen vor allem eins. Musk hat sich mit dem 44 Milliarden Dollar schweren Kauf völlig verrannt. Und er hat kein Konzept für eine Zukunft von Twitter.
Und mit der Einschätzung dürfen wir uns verabschieden. Ich darf Ihnen noch Deutschland heute empfehlen, heute mit Steffi Orbach. Es geht um Zwangsprostitution, um die Masche der sogenannten Loverboys. Das hier war die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.